Heute unterhalte ich mich hier in Hamburg mit dem CEO der Hermes Fulfillment, Kevin Kufs. Kevin und ich kennen uns schon einige Jahre und er berichtet in der Folge heute, wie er durch AI und den Einsatz von Robotics schaffen möchte, die Hermes Fulfillment auf über 1 Milliarde Euro Jahresumsatz zu bringen. Unter uns, weit ist er davon nicht entfernt, und er gibt Einblicke, welche Skills er in seinem Team noch brauchen kann, um das Ziel zu erreichen. Ist wirklich cool, hört rein, jetzt geht's los.
8 Minutes All About Business. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer mit Simon Planken.
Hallo zusammen aus Hamburg. Ich bin heute bei Kevin Kufs von der Hermes Fulfillment. Hi Kevin, wie geht's dir?
Gut, schön, dass du hier bist.
Danke, dass ich da sein darf. Ich weiß ja, dass deine Zeit immer sehr limitiert ist. Wir kennen uns ja jetzt schon zig Jahre, würde ich fast sagen, schon zusammengearbeitet. Ja. Und deswegen danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist mittlerweile schon 7 Jahre in der Otto-Gruppe, ist das so?
Korrekt. 2017 habe ich angefangen. Das stimmt, so lange schon, ja. Und gleich 2017 mit dir angefangen zu arbeiten.
Ja, und da ich hier sitzen darf, war es ja nicht ganz so schlimm, ne? Dass wir zusammen.
Absolut.
Und jetzt seit 3 Jahren bist du als CEO hier wirklich im Driving Seat.
Korrekt. 2021 bin ich zur HF zurückgekehrt, nach 2 Jahren in der Otto Group Funktion, und seitdem versuchen wir, die HF in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich zu positionieren. Wir haben eine ganz klare Vision, die wir bis 2028 erreichen wollen. Wir wollen daraus ein Milliardenunternehmen machen, wollen der kundenzentrierteste Fulfillment-Dienstleister in Europa werden, und da arbeiten wir uns hin.
Cool. Ja, und ich weiß, die Themen gehen dir mit Sicherheit nicht aus, wenn du da die Agenda gerade vorstellst. Wie ist das? Was ist so das heißeste Thema gerade?
Im Augenblick gibt es 2 heiße Themen. Das eine ist ein schönes Thema, das ist vor allem KI und Robotics. Wir haben viele führende Robotics- und KI-Hersteller, die mit uns zusammenarbeiten. Wir haben beispielsweise eine Partnerschaft mit Boston Dynamics geschlossen. Wir haben die ersten Roboter von Boston Dynamics in Europa flächendeckend im Einsatz in unseren Standorten. Von Spot, was ein Hund ist, der durch unser Lager läuft, uns bei Maintenance-Themen hilft, bei der Überwachung hilft unserer Objekte, bis hin zu Stretch, was ein Laderoboter sein wird, den wir als erster in Deutschland in Betrieb nehmen werden, bis hin zu KI-Lösungen von der Covariant, wo wir sagen, wir helfen Covariant dabei, die KI-Lösung für die Logistik weiter zu optimieren. Das sind tolle Themen, wo man wirklich sagt, hat man Spaß, da sieht man, dass Dinge vorangehen. Wir haben viele Neukunden, was auch toll ist, aber wir sehen natürlich trotzdem auch, was uns sehr stark bewegt, das aktuelle Marktumfeld. Wir haben viele potenzielle Partner in der Modebranche, die im Augenblick keine einfache Zeit haben. Wir sehen, dass die Konsumflaute in Deutschland weiter anhält. Und dann sind wir natürlich als Dienstleister in dieser Branche auch absolut mit in der Situation, dass wir gute Lösungen finden müssen für unsere Partner, aber trotzdem weiterhin den Endkunden im Fokus behalten, um den glücklich zu machen.
Glaubst du, dass speziell das Umfeld gerade auf euch einwirkt, oder glaubst du, dass Großkonzerne generell flexibel bleiben müssen, weil so viel Umfelddynamiken gerade auf sie einwirken?
Ich glaube, alle müssen im Augenblick dynamisch sein. Mit Corona kam die erste große Veränderung und seitdem reihen sich ja große Ereignisse aneinander. Erst wieder kürzlich den Iran-Israel-Konflikt, wir haben den Ukraine-Konflikt. Alles sind Punkte, die uns maßgeblich in unserer Geschäftsentwicklung beeinträchtigen, nicht nur uns als Unternehmen, auch unsere Endkundinnen und Kunden. Und damit brauchen wir eine extreme Dynamik, wie wir uns anpassen können. Und das ist, glaube ich, für alle Großkonzerne im Augenblick ein ganz wesentlicher Faktor, für uns als HF auch. Und das heißt, sich jedes Jahr oder auf jede Gegebenheit auch wieder neu zu erfinden. Und es ist ja nicht nur hier im Büro zu sitzen und sagen, wir haben ein neues Ereignis, wir sehen die und die Zahlen, jetzt müssen wir uns verändern, wir müssen ja auch die Organisation mitnehmen. Ja. Wir sind ein Unternehmen von über 10.000 Mitarbeitern. Wir müssen es sowohl hier in Hamburg verstehen, wir müssen es aber auch unseren Lagerstandorten in Haldensleben, in Langenselbold, in Ansbach, in Löhne und auch im Ausland verstehen. Und diese Vision auch herzustellen, das sind, ist schon eine Herausforderung, die Organisation mitzunehmen. Und das wird bei anderen Großkonzernen ähnlich sein.
Und jetzt kommen wir zu dem Thema Mitarbeiter. Du musst es ja schaffen, die Mitarbeiter so zu motivieren, dass diese Flexibilität auch bei ihnen ankommt. Jetzt hören wir als Unternehmensberater immer in vielen Projekten, dass diese Flexibilität zwar oft eingefordert wird, dass die Mitarbeiter das gerne vom Konzern oder vom Unternehmen haben. Umgekehrt ist es aber schwierig. Wie siehst du das? Wie geht ihr damit um?
Ich glaube, es ist immer ein Geben und Nehmen. Natürlich hat man immer eine Perspektive, auch ich hier aus meinem Büro heraus, wo ich sage, das erwarte ich von meinem Team. Man muss natürlich auch immer einen Blick haben, wie ist die Lebenssituation von meinen Teammitgliedern? Was sind Prioritäten? Und dort denke ich schon, dass wir es geschafft haben, in den letzten Jahren unsere Flexibilität deutlich zu erhöhen. Müssen wir noch weiter an Flexibilität gewinnen? Absolut. Haben wir da als Unternehmen aber auch eine Verantwortung dabei, Prozesse zu vereinfachen, schneller zu werden in Entscheidungsprozessen, auch um Mitarbeitern das Gefühl zu geben, diese Flexibilität und die Extrameile, die lohnt sich. Weil es gibt nichts Frustrierendes, als energisch in ein Unternehmen zu kommen. Ich komme mit viel Energie, mit viel Ideen. Und dann merke ich, ach, hier was umzusetzen ist ganz, ganz schwer. Und da müssen wir auch flexibel bleiben. Vielleicht nicht ganz so flexibel wie ein Startup, weil wir einfach in einer anderen Struktur sind. Aber wir dürfen auch nicht zum Amt werden. Weil wer zum Amt wird, der wird Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auf dieses Niveau bringen, was du sagst. Und da ist wieder Anspruch und Wirklichkeit auch vom Unternehmen, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das gut mitspielt. Und ich denke, wir sind in den letzten Jahren einen guten Schritt dabei gegangen. Man muss immer sehen, Corona, wir sind von heute auf morgen auf Teams umgestiegen. So, wäre nicht denkbar gewesen. In den Standorten, wir haben Hygienemaßnahmen umgesetzt, woran sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehalten haben. Wir sind einmal hochskaliert im Corona-Peak, wir sind runterskaliert. Wir haben neue Standorte hinzugekauft, wir haben eine neue IT implementiert. Wir haben eine riesen Investitionsoffensive, die gerade vor dem Ende steht, wo wir in unsere Standorte einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag investieren. Wir haben die zweite Investitionsoffensive mit Robotics und KI. Das sind ja alles Themen, wo wir coole Mitarbeiterinnen und coole Teams brauchen, die das umsetzen. Und wenn man diese Leidenschaft hat, ich glaube, wenn man eine klare Vision und ein klares Ziel hat, kann man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch cool mitnehmen, die auch zu Flexibilität mit überzeugen und auch das zu gestalten. Und natürlich wird man es aber auch nicht bei 100% schaffen. Das ist auch Fakt.
Aber letztendlich bist du ja derjenige, der eigentlich schon weiß, wie man Leute motiviert. Du kommst ja selber aus dem Startup-Umfeld. Du hast ja wirklich auch ein Startup geführt als CEO. Sag mal, was ist da das Learning, was du mitgenommen hast aus dem Startup-Bereich?
Erstmal sehr erschreckend, dass es schon so lange her ist. Wir hatten das vorhin, man wird nicht jünger. Was war das Learning aus dem Startup? Es war ein Startup in Singapur. Wir hatten uns zum Ziel gemacht, E-Commerce-Belieferung, Singapur, ein kleiner Start, innerhalb von 3 Stunden von der Kundensendung bis zur Lieferung zu ermöglichen. Wir hatten ein großes Shop-Netzwerk, was uns zur Verfügung stand. Und wir haben das technologisch, glaube ich, ganz gut entwickelt. Und was ich mitgenommen habe, ist, es war eine sehr, sehr dynamische Zeit. Wir haben viel gearbeitet. Es war ein kleines Team. Wir haben auch oft, muss man sagen, Präsentationen für Investoren gemacht. Wir hatten sehr früh Private Equity Investoren hinter uns. Und wir waren natürlich immer getrieben, zu mehr Umsatz, schneller zu werden, Probleme zu lösen. Unsere Software hatte auch Herausforderungen, die wir so vorher nicht gesehen haben. Das ist so, da mussten wir Ad-Hoc-Lösungen finden. Wir haben auch nicht immer alles, was wir gecodet haben, war immer in höchster Qualität und in deutscher Gründlichkeit. Aber es hat riesig Spaß gemacht. Aber es war auch extrem hart für einen persönlich, wie viel Energie und wie viel Zeit man investiert hat, auch in seinem eigenen Leben, das erfolgreich zu machen. Am Ende des Tages war es, glaube ich, erfolgreich. Wir wurden verkauft an eine große Handelsgruppe in Hongkong. Und dann war auch meine Zeit, glaube ich, in Singapur gut abgeschlossen, dass ich dann wieder zurück nach Deutschland gehen könnte. Meine Familie hat sich damals auch sehr gefreut, dass wir nach Deutschland gegangen sind.
Ja, sehr cool. Ja, und du hast ja eben jetzt sowohl Startup-Erfahrung als auch Konzernerfahrung und hast da auch beim Skalieren einiges jetzt mitgemacht in den letzten Jahren. Was würdest du jemandem empfehlen, der am Anfang seiner Karriere steht oder nochmal komplett umschiften möchte? Auf was muss er achten, um erfolgreich zu sein?
Das ist die 1-Million-Euro-Frage. Ich glaube, was mir in meinem Leben sehr, sehr geholfen hat, ich habe immer Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Wenn mir Dinge keinen Spaß machen, dann sollte man sich umorientieren. Und ich glaube, wenn man Spaß hat, hat man Leidenschaft. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die sagen, mich motiviert Geld. Das motiviert mich bis zu einem gewissen Punkt. Ich muss dafür brennen, was ich tue. Ich muss Leidenschaft haben. Dann, wenn ich Erfolge habe, wird mich das besser machen. Und ich glaube, das ist mein größter Punkt an jemanden, der sich umorientieren will oder am Anfang steht. Das habe ich auch meinen Neffen geraten, der ist jetzt 18. Tu das, was dir Freude bereitet. Und mach das und mach es gut und dann wird es gut werden. Und sei diszipliniert, die deutschen Tugenden, sei ehrgeizig und dann wird es. Und da ist dann auch die Diskussion, mein Neffe ist jetzt, wie ich eben gesagt, 18. Ja, ist aber auch schön, irgendwo im Kaffee zu sitzen und Latte Macchiato zu trinken. Da habe ich gesagt, das stimmt, aber das ist ähnlich wie im Sport. Es wird nicht derjenige, der Top-Fußballer, der im Kaffee sitzt und Latte Macchiato trinkt, genauso so in der Arbeit.
Jetzt sind wir zwei Typen, die würden nicht so beim Latte Macchiato den Nachmittag verbringen, sondern würden uns lieber ein Thema suchen und das gemeinsam irgendwie umsetzen.
Das stimmt.
Ja, wenn du jetzt mal guckst, du wirst ja auch in einem echt großen Team, wirst du aber trotzdem sagen, für gute Leute ist immer irgendwie Platz. So, was würdest du denn sagen, wäre noch ein Charakter, eine Eigenschaft, jemand, der bei euch super reinpassen würde?
Jetzt würden ganz viele Unternehmen sagen, das habe ich auch gehört in den letzten Wochen, wir suchen die Top 1% von den Universitäten.
Ja.
Die sind natürlich auch sehr, sehr gern willkommen bei uns. Aber vor allem suchen wir Leute, die ehrgeizig sind, die Willen haben, die Biss haben. Ich glaube, die passen zu uns. Die Innovationskraft haben, die Fantasie haben und die sich in Themen reintrillen können und die voranbringen wollen. Das ist das, was wir brauchen. Und davon bin ich auch überzeugt, du musst nicht der Beste in der Schule gewesen sein. Du musst nicht den Elite-Universitätsschulabschluss haben. Am Ende des Tages, auch hier wieder eine Fußballanekdote, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und wenn du hier Spaß hast, wenn du hier mit Leidenschaft hinterhergehst, wenn du die Themen mit Einsatz zu Ende bringst, dann wird das einen Impact machen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und diese Leute, die sind herzlich willkommen, die können sich jederzeit gern bei mir melden und dann werden wir tolle Jobs bei der HF für haben.
Sehr gut. Ich gucke mal auf die Zeit, wir sind schon am Ende. Also hat mega Bock gemacht. Gibt es noch irgendeinen Schlusssatz, den du gerne an das Plenum geben möchtest?
Vor allem hat es viel Spaß gemacht. Das ist meine gesunde Abwechslung. Simon, von daher bedanke ich mich sehr, dass wir die 8 Minuten miteinander verbringen durften.
Sehr gerne.
Vom normalen Berufsalltag. Vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte.
Dito, danke für deine Zeit und wir bleiben definitiv in Kontakt. Ich wünsche jetzt allen anderen, die zugehört haben, einen wunderschönen Nachmittag. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Minutes All About Business. Der Podcast für Mover und Shaker mit Simon Planke.